café. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Die Gegenwart birgt die ewig neue Frage des Lebens an uns. Das hat Viktor Frankl gesagt. Um ihn, dessen 20. Todestag wir in diesem Jahr gedenken, soll es in der heutigen Sendung auch gehen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Maria Kotzis. Wir stehen in einer Schwerpunktwoche in der Lebenshilfe. Das Thema Sehnsucht begleitet uns in diesen Tagen auf Weihnachten zu. Und in der kommenden Stunde beschäftigen wir uns mit der Sehnsucht nach Sinn aus der Sicht Viktor Frankls. Ich begrüße dazu Dr. Reinhard Pichler. Er ist Psychotherapeut, ein Schüler Viktor Frankls, wenn man das so sagen kann. Einen schönen Vormittag.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder zur Lebenshilfesendung, so kurz vor Weihnachten. Liebe Maria, freuen wir uns, dass du wieder da bist, wieder gesund bist. Und ja, also ich, es war jetzt fast zu viel der Ehre, dass ich ein Schüler Viktor Frankls bin. Ich habe ihn wohl einige Male erlebt, schon im hohen Alter, und habe ihn auch sehr bewundert und war sehr beeindruckend für mich. Aber er hat mich jetzt nicht ausgebildet bei der Psychotherapie. Und es gibt ja zwei Schulen. Die eine Schule ist eher von der geistigen oder Tochter Elisabeth Lukas, die hat die Abile gegründet, und quasi der geistige Sohn ist der Alfred Lengle. Beide leben noch, und der hat die Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse gegründet. Und da gibt es eine weitere Ausbilderin, die Dr. Lilo Tutsch und der Christian Probst, und das waren meine Ausbilder. Also eigentlich bin ich schon in der dritten Generation und habe dadurch halt auch eine weitere Frankl-Interpretation, als es vielleicht die Abile-Schüler oder als es zum Beispiel eine Elisabeth Lukas haben würden. Ist aber, glaube ich, auch ganz gut, weil Viktor Frankl war wirklich ein großartiger Mann, der einfach unglaublich viel auch durchgestanden hat. Wenn man seine Biografie liest, und die ist wirklich lesenswert, ist einfach beeindruckend, was er alles in seinem Leben geleistet hat, was er alles geschafft hat, wie er das KZ überlebt hat. Sein Buch, sein Standardwerk Ärztliche Seelsorge ist ja zerstört worden, und er hat es dann nach dem Aufenthalt im KZ nochmals auswendig oder nochmal vertieft niedergeschrieben, und in diesem Buch Ärztliche Seelsorge kommt ganz viel über den Sinn des Lebens vor. Nämlich über den Sinn des Lebens allgemein, über den Sinn des Leidens, seine ganzen Erfahrungen aus dem KZ, dann vom Sinn der Arbeit und vom Sinn der Liebe. Und grundsätzlich ist auch noch zu unterscheiden, dass es einen ontologischen Sinn gibt und einen existenziellen Sinn. Und der Viktor Frankl war ja Jude, hat sich eigentlich Zeit seines Lebens mit dem existenziellen Sinn beschäftigt und nicht mit dem ontologischen. Auch in der Therapie ist dieser ontologische Sinn das Entscheidende. Es ist die Frage, was ist dieser ontologische Sinn? Er hat sich mit dem existenziellen Sinn beschäftigt und nicht mit dem ontologischen. Was ist der ontologische Sinn? Das ist der Transzendente, der über das Irdische hinausgeht, und ontologisch ist die Lehre vom Sein. Also es ist der Sinn, der bleibt, der über uns hinausweist hier auf der Erde. Deshalb ist für uns Christen der ontologische Sinn ganz entscheidend, und es geht einfach für uns Christen darum, dass unser tiefster Sinn im Leben Gott ist. Unsere wahre Heimat ist im Himmel, und daher sind wir auch unser ganzes Leben im Letzten, und ich sage nicht oft dieses Wort im Letzten, aber hier stimmt's, ist es eben im Letzten ganz auf Gott ausgerichtet. Ja? Wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott zurück, das glauben wir Christen. Und daher ist der tiefste Sinn unseres irdischen Lebens eben das ewige Leben. Alles ist daraufhin im Letzten wieder zugeordnet. Aber, und da hat Viktor Frankl schon ganz recht gehabt, wir leben im Alltag nicht ständig auf diesen letzten Tag hin. Außer wir sind schwerst krank und ringen fast täglich mit dem Tod. Dann ist es was anderes. Aber viele von uns verdrängen sogar, dass wir eines Tages sterben müssen und sind sehr im Diesseits beschäftigt. Und gerade in diesen Tagen sind wir ja sehr mit dem Diesseits beschäftigt, weil wir müssen schauen, dass wir noch alles schaffen, dass wir noch alle Geschenke besorgen und dass sich noch alles ausgeht und noch alles abschließen. Für die Menschen, die arbeiten, ist es ein Zusatzstress, weil sie müssen noch einen Jahresabschluss hinkriegen und haben eigentlich im Dezember einen Vierfachstress, einerseits den familiären Stress, andererseits eben die Jahresabschlüsse, schließlich dann auch noch, weil der Monat so kurz ist, wegen der Ferien, Gott sei Dank, aber die meisten gehen ja auf Ferien, sind diese wenigen Wochen noch konzentrierter und heuer ist es überhaupt der kürzeste Advent, der rechnerisch möglich ist, weil eben der 24., der vierte Advent schon der Heilige Abend ist und damit ist es auch religiös nochmal stressiger, weil wir gar nicht so viel Zeit gehabt haben, uns auf den Advent uns wirklich länger einzulassen. Nächstes Jahr haben wir dann mehr Zeit, da haben wir dann 6 Tage länger Advent und können uns fast eine ganze Woche länger adventlich vorbereiten. Also wir sind in einer dichten Phase und wollen uns jetzt heute nicht ausschließlich jetzt da ganz streng mit Viktor Frankl beschäftigen, weil sonst würden wir auch jetzt dazu sehr in die Texte kommen und da rate ich Ihnen einfach, lesen Sie sich's durch, wenn Sie da wirklich Interesse haben, besorgen Sie sich ein Buch von Viktor Frankl, eben zum Beispiel Ärztliche Seelsorge oder auch das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, da geht es auch sehr stark um den Sinn und eigentlich in all seinen Büchern geht es um den Sinn. Aber ich möchte jetzt ein Stückchen über Viktor Frankl auch schon auf seinem Fundament und auf seiner Basis ausgehen, aber ich möchte dann doch ein Stück sie weiterführen und auch, wie Sie es von mir schon kennen, auch ein bisschen eben einen breiten Horizont andenken, der von meiner psychotherapeutischen und Lebenserfahrung kommt, nämlich wie verbinden wir denn die Sehnsucht, die Schwerpunktwoche, Thematik, mit unserem existenziellen und ontologischen Sinn. Also wie leben wir diesen existenziellen Sinn 2018, um den es auch Frankl sehr gegangen ist, jetzt im Advent 2018, was ist denn da für uns sinnvoll und worauf strecken wir uns aus? Was sind eigentlich unsere Sehnsüchte? Ja? Und da gibt es immer kurzfristige, mittelfristige und langfristige irdische Ziele. Und das ganz langfristige Ziel ist dann eben dieser ontologische, spirituelle, tiefe Sinn, ganz zu Gott heimzukehren. Unsere Heimat ist im Letzten im Himmel. Und manche sind schon näher dran an diesem ewigen Sinn. Und manche sind noch wahrscheinlich weiter weg und werden noch viele Lebensjahre hier auf Erden haben. Wir wissen es nicht. Wir können heute schon abberufen werden, wenn wir heute schon reif sind. Die heilige Therese von Lisieux ist schon mit 24 abberufen worden, weil sie einfach schon reif war, heilig zu sein. Ja? Oder ein Domenico Savio oder viele jugendliche Heilige oder auch Märtyrer, die waren reif. Die sind eben abberufen worden hin in diesen ewigen Sinn, der größer nicht zu denken ist und der alle Erfüllungen auch birgt und der uns alles schenkt, was wir erhoffen, erwarten und ersehnen. Aber wenden wir uns eben jetzt diesem existenziellen Sinn im Sinne Viktor Frankls zu. Was müssen wir hier auf Erden tun, damit wir hier gut und dankbar und zufrieden leben? Das sind so meine 3 Begriffe, die jetzt nicht wörtlich von Viktor Frankl sind, aber die aufgrund von meiner Lebenserfahrung und auch von meiner therapeutischen Erfahrung existenziell sind. Nämlich gut, dankbar und zufrieden. Gut, es muss eine gute Motivation dahinter sein. Wenn ich nicht eine gute Motivation habe, dann ist es auch nicht sinnvoll, weil dann ist es was Böses oder was Falsches. Auch das ist zu unterscheiden, böse und falsch. Böse kommt von der inneren Haltung her, während falsch kann auch ein Irrtum sein, da kann ich eine gute Haltung haben, aber trotzdem kommt was Falsches raus. Und wenn ich eine böse Haltung habe, kommt selten was Richtiges raus. Gibt es aber in ganz seltenen Fällen sehr wohl. Aber gut ist es, wenn ich eine gute Haltung habe, eine gute Intention, eine gute Absicht, und dann kommen auch die richtigen Handlungen und die richtigen Ergebnisse raus und selten die falschen. Aber gibt es natürlich auch. Ich kann eine total gute Absicht haben und trotzdem kommt leider was Falsches raus. Das muss man auch immer im Blick haben, und deshalb ist es auch so wichtig, dass man bewusst und vorsichtig agiert. Beispiel im Straßenverkehr. Ich kann eine gute Absicht haben, vorsichtig Auto zu fahren, und trotzdem passiert mir ein Unfall, wo sogar auch ich schuld bin, weil ich halt leider Gottes was übersehen habe. Das war dann ein falsches Ergebnis, aber sicher keine böse Absicht. Was ist in meinem Leben, jetzt so kurz vor Weihnachten, eine gute Absicht und was ist keine gute Absicht? Das ist gleich die Einladung, noch, obwohl stressig ist, die Möglichkeit der Weihnachtsbeichte zu nutzen. Es ist so wichtig, vor dem großen Hochfest Weihnachten gebeichtet zu haben. Warum? Weil es ist einfach wichtig, rein zu sein und ganz offen zu sein für Gott, dass er uns die Fülle der Gnaden schenken kann. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich noch nicht gebeichtet habe, dann ist mein Inneres, meine Seele noch mit Müll zu einem Viertel oder zur Hälfte oder zu drei Viertel oder zu ganz voll. Ja? Und wenn dann Gott seine Gnade in mein Gefäß, in mein Seelengefäß hineingießen will, dann kann er nur wenig reingießen, weil ich ja das mit anderem Unrat gefüllt habe. Und die Beichte reinigt und entleert wieder mein Seelengefäß von diesem Unrat, damit wieder Gott ganz seine Gnade hineingießen kann. Und an Hochfesten, wie zu Weihnachten, zu Ostern, zu Pfingsten, zu anderen Gnadentagen oder auch bei besonderen Heiligen, zu denen ich eine besondere Beziehung habe, bekomme ich auch durch die Gnade Gottes und durchs Gebet, dass ich es auch erbitte, auch einfach mehr Gnaden. Und deshalb ist es so wichtig, das innere Seelengefäß ganz gereinigt und ganz geleert zu haben, dass Gott alles hineingießen kann. Weil wir brauchen ganz viele Gnaden. Wenn wir diese Gnaden nicht haben, tun wir uns einfach viel schwerer mit dem Leben. Und wir sind von so vielen Dingen belastet. Wir sind von so vielen Dingen auch besetzt. Und deshalb brauchen wir auch Befreiung. Deshalb ist auch die Beichte ein wunderbarer Weg der Befreiung, wieder ganz frei zu werden für Gott. Und ein anderer Weg ist die Ganzhingabe an Gott, dass er uns befreien kann. Oder die Bitte, die Gebetsbitte, auch Schutzgebete und Befreiungsgebete, dass er uns ganz frei macht und uns mit seiner Gnade, mit seiner Liebe beschenken kann. Und so lade ich Sie einfach ein, dass Sie jetzt wirklich auf dieses Gute schauen. Ja? Was ist die Sehnsucht nach Guten in Ihrem Leben? Ja? Und wenn Sie merken, na, da sind einige Dinge, die sind nicht gut, dann bitten Sie wirklich Gott um die Kraft und bitten Sie auch um die Sehnsucht danach, dass Sie Mut und Kraft haben, sich das abzugewöhnen. Alles, was man sich angewöhnt hat, kann man sich auch abgewöhnen. Und Beispiel jetzt Weihnachtskeks. Früher war es ja so, dass man die Weihnachtskeks erst ab dem 24. Abend, ab dem Heiligen Abend gegessen hat und vorher nicht. Heute isst man schon die ganze Adventzeit Keks ohne Ende. Und dabei zum Beispiel auch ein guter Vorsatz zu sagen, nein, ich esse jetzt keine Weihnachtskeks mehr, ja, um auch mich im Advent vorzubereiten auf die Wiederkunft und die Ankunft Christi, auf die erstmalige Ankunft Christi, die wir in Erinnerung als eben Wiederkunft feiern. nicht die eschatologische Wiederkunft am letzten der Tage, sondern wir erinnern uns daran, dass Jesus Mensch geworden ist. Und das Geheimnis ist es, dass Jesus wirklich in uns tatsächlich neu Mensch werden kann. Wenn wir uns sehnsüchtig bereiten, kann er in uns seine Krippe geistlich aufstellen und in uns Wohnung nehmen, in uns geboren werden. Gibt es ja so viele meditative Texte dazu und so viele Gedanken von Heiligen. Es geht wirklich darum, dass wir Jesus unseren Körper, Seele und Geist, unseren ganzen Leib eine Krippe bereiten, dass er in uns geboren werden kann. Und das ist so entscheidend, dass wir gute Grundintentionen haben, dass wir unsere Sehnsucht ausrichten auf was Gutes. Und die anderen beiden Themen, eben die Dankbarkeit und die Zufriedenheit, bringe ich danach einiger entspannender Musik.
Sehnsucht nach Sinn aus der Sicht Viktor Frankls. Das ist heute unser Thema in der Sendung Lebenshilfe hier auf Radio Maria Österreich. Wir sind verbunden mit Dr. Reinhard Pichler.
Ja, der zweite Punkt ist eben die Dankbarkeit. Und das hat Viktor Frankl in beeindruckender Weise vorgelebt, wie er mit so einer inneren geistigen Kraft, eben wie er es benennt, mit dieser Trotzmacht des Geistes, seines menschlichen Geistes, der sehr stark war und sehr diszipliniert war, das KZ überlebt hat und gewusst hat, er hat dann noch einen großen Auftrag, nämlich eben die Logotherapie weltweit zu verbreiten und das bekannt zu machen. Er hat ja 114 oder 116 Ehrendoktorate weltweit bekommen und war ein weltweit gefragter Redner und hat wirklich es geschafft, den Menschen Hoffnung zu geben, durch sein Thema, nämlich den Sinn im Leben zu finden. Und wenn ich den Sinn im Leben suche und mich nach dem sehne, werde ich dankbar werden. Werde ich dankbar und zufrieden werden. Aber ich möchte zuerst über die Dankbarkeit noch ein Stück sprechen, nämlich die Dankbarkeit ermöglicht mir, dass ich innerlich einfach auf das Gute schauen kann. Ich werde nicht mehr so viel Wünsche haben, nicht mehr so viel Sehnsucht haben, nicht mehr so viel erbitten, sondern ich bin zufrieden, sind wir schon beim zweiten Punkt eben, ich bin zufrieden mit dem, was ich geschenkt bekommen habe, was mir zuteil geworden ist. Und dann kann ich sogar über das Leiden ein Stück geheimnisvoll dankbar sein und kann trotz Leidens, trotz Krankheit, trotz Ungerechtigkeiten und alle, die im KZ waren, ist eine furchtbare Ungerechtigkeit widerfahren, die sie viele mit dem Leben bezahlt haben. Und viele sind dann verbittert und sind dann voller Hass, wenn sie es überlebt haben, bis zum, ja, also auf jeden Fall halt viele, viele Jahre, möglicherweise bis zum heutigen Tag, die wenigen Überlebenden, die es noch gibt. Und das Geheimnis ist es einfach, trotz dieser furchtbaren Dinge, die manchen Menschen angetan worden sind, auch Missbrauchserfahrungen, Gewalterfahrungen, trotzdem eine Dankbarkeit zu entwickeln, dass sie das alles überlebt haben, dass das alles jetzt endlich vorbei ist, dass das nie wieder geschehen möge und dafür sich auch einzusetzen, aber nicht mehr verbittert nachzuhängen und innerlich bös, genau das Gegenteil von gut eben, wie beim ersten Punkt, auf Rache zu sinnen. Es ist vielleicht menschlich verständlich, dass jemand auf Rache sinnt und innerlich dann verbittert, hart und böse wird, ja, weil ihm so viel Furchtbares angetan worden ist. Aber darum geht es eigentlich nicht, wenn man menschlich weiter reifen möchte. Man braucht vielleicht eine Traumatherapie, man braucht eine Aufarbeitung, man braucht wirklich auch einen starken Halt in Gott, eben im ontologischen Sinn, im Sinn, der über das Menschsein hinausweist. Und man braucht konkrete, existenzielle Ziele hier auf der Erde, warum ich froh bin und dankbar bin, dass ich so lebe, dass ich so leben darf, wie ich lebe. Auch wenn ich vielleicht bescheiden leben muss, wenn ich vielleicht mir vieles nicht so ermöglichen kann, wie ich es vielleicht gern hätte. Und trotzdem bin ich dankbar dafür. Trotzdem bin ich sogar glücklich und zufrieden, weil ich weiß, dass so vielen anderen schlechter geht. Oder weil ich weiß, dass es mir früher schlechter gegangen ist und jetzt geht es mir eigentlich viel besser. Allein das ist schon ein Grund, dankbar zu sein. Was tun, wenn ich mir denke, früher ist mir besser gegangen und jetzt geht es mir aber viel schlechter. Wie kann ich da dankbar sein? Oder wenn ich Schmerzen habe ganze Zeit, wie kann ich da dankbar sein? Da geht es wirklich dann auch um die Sehnsucht, zu vertrauen, dass Jesus uns eine Tür öffnet, uns als Licht aufstrahlt, in uns geboren werden will und uns verwandeln will, hinein in sein Bild. Im Anschauen seines Bildes, auch jetzt gerade, wenn wir dann in der Krippe dann Jesus anschauen werden, im Anschauen seines Bildes, da werden wir verwandelt in sein Bild. Je mehr wir uns auch auf das Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesu, oder je mehr wir uns auch auf die Menschwerdung Jesu einlassen, desto mehr kann auch er uns prägen. Und er hat's angenommen, so wie es ist. Diese Welt, die auch für ihn, für Gott selbst, für den Menschensohn Jesus Christus auf Erden selbst kein Honiglecken war. Er hat's mit dem Tod bezahlt, diesen Ausflug auf Erden. Unter Anführungszeichen. Aber weil er trotz allem einen tiefen Sinn in seinem Leben gesehen hat, einen irdischen existenziellen Sinn, der aber auch darüber hinaus gereicht hat, über das Irdische, hat ihn der Tod nicht halten können, sondern er ist auferstanden. Und so kann es auch für uns einfach ein Weg der Dankbarkeit sein, auch wenn wir viele Dinge nicht verstehen, dankbar zu sein für das, was wir verstehen. Oder wenn wir schweres Leiden zu tragen haben, dankbar zu sein für das, was noch möglich ist, auch wenn vielleicht immer weniger möglich ist. Aber viele Kranke, und ich habe sehr viele Schwerkranke und Sterbende in meinem Leben schon begleiten dürfen, haben mich beeindruckt aufgrund von ihrer Gelassenheit und ihrer Dankbarkeit und inneren Zufriedenheit. Weil sie über sich hinausgewachsen sind, weil sie in der Lage waren, aufs Wesentliche zu schauen und weil die Sehnsucht nicht zu bremsen war bei diesen Menschen. Es gibt ja in den Sterbephasen dann noch diese dritte Phase der Verhandlung, also was geht noch, was ist noch möglich, ja? Und kann ich noch einmal meinen Enkel aus Amerika sehen oder kann ich mir noch einmal ein Mango-Eis gönnen oder vertrage ich es überhaupt noch und so weiter. Ja? Also da gibt es viele ganz irdische Dinge oder auch sehr große Dinge. Ja? Ich möchte noch mich versöhnen mit dem und dem Menschen, mit dem ich mich seit Jahren noch nicht versöhnt habe, den ich seit Jahren nicht gesehen habe, aber der mir so wichtig ist, dass ich ihn einfach noch sehen kann. Und so weiter. Also es gibt so viele ganz entscheidende Dinge in unserem irdischen Leben, wo ich Sehnsucht danach habe. Und die tiefsten Sehnsüchte sind, Gutes zu tun, dankbar zu sein und zufrieden zu sein. Es ist im Tiefsten nicht reich zu sein und im Tiefsten nicht gesund zu sein. Auch wenn es natürlich wichtig ist. Es ist wichtig, dass ich genug Geld habe, dass ich mein Überleben sichern kann, ja, dass ich mir sogar was leisten kann, dann bin ich noch glücklicher. Und wenn ich mir was Gutes und Schönes leisten kann und wenn ich gut und schön wohnen kann, bin ich natürlich noch glücklicher und dankbarer. Ja, klar, menschenwürdig. Und natürlich ist es ganz wichtig, wenn ich gesund sein kann, ja. Und darum beten wir auch, und es ist auch gut, darum zu beten. Und es ist auch gut, dafür alles zu tun, dass ich gesund bleibe, mich gut zu ernähren, Mikronährstoffe zu mir zu nehmen, wenn mir was fehlt, das ist wichtig, als Prävention. Und wenn es dann schon notwendig ist, dann brauche ich Medikamente oder Operationen oder dauerhaft bei chronischen Erkrankungen eben dauerhafte Behandlungen, wie bei der Dialyse. Ohne dreimal in der Woche Blutwäsche wären diese Menschen schon verstorben. Also das sind wir alle total dankbar, dass es diese Dinge gibt, dass es die Segnungen der Wissenschaft und der modernen Medizin gibt und dass wir dann doch noch halbwegs gesund sein können. Aber worum es mir eigentlich geht, einfach noch einmal existenziell und damit auch spirituell, ontologisch mehr in die Tiefe zu schauen, ist, was ist am wichtigsten, was bleibt, auch schon hier auf der Erde. Und das, was bleibt, ist eben Gutes zu tun, dankbar zu sein und zufrieden zu sein. Was heißt nun als letzten Punkt, noch kurz bevor ich mich freue, dass Sie anrufen und mir einfach Ihre Erfahrungen von Sinn in Ihrem Leben und von Sehnsucht auch mit uns allen, mit der ganzen Hörerfamilie teilen. Was ist Zufriedenheit? Zufriedenheit ist dieser Friede im Herzen. Der mich tröstet und wo ich nicht rauszubringen bin. Ich bleibe im Frieden, auch wenn mich Dinge rausreißen. Ich bleibe im Frieden, weil ich so dankbar bin und so froh bin, dass mir Gutes so wichtig geworden ist, ja. Das Gute und das Schöne. Gutes und Schönes gehört übrigens auch zusammen. Das Schöne, das Ästhetische, die Natur ist am schönsten, aber natürlich auch Kunst ist schön. Gutes und Schönes erfreut einfach mein Herz, erfreut das Herz jedes Menschen. Und jeder Mensch ist im tiefsten Herzen traurig, wenn er böse ist und nur auf Finsteres, Dunkles und Hässliches schaut oder Hässliches denkt, Negatives denkt. Deshalb ist auch die Depression ja auch die Krankheit, die immer die Gefahr in sich bringt, sich umzubringen, weil es so negative, hässliche Gedanken einem quälen. Und deshalb muss man auch diesen negativen Gedanken absagen und ihnen sie fliehen. Und aus der Depression kommt man raus, indem man auch sich ganz bewusst ins Licht stellt und ins Positive hineinstellt. Das muss man üben, wenn man Depressionen hat. Ganz bewusst üben, mit dem Hirn üben. Nicht aufs Gefühl achten, sondern mit dem Hirn sich entscheiden und das üben. Und diese Zufriedenheit, Abschlusssatz, ist das größte Geschenk eigentlich, ja, noch mehr als das Gute und das Schöne zu wollen und noch mehr als die Dankbarkeit, dieser Friede im Herzen, den hat ja auch Jesus uns dann bei der Auferstehung zugesprochen und die Engel haben uns in diesen Weihnachtsfrieden gebracht. Das ist der, der uns alle unsere Sehnsucht stillt, weil im Tiefsten wollen wir einfach nur ein friedliches Leben haben. Und zwar ein friedliches irdisches und ein friedliches ewiges Leben. Und deshalb ist auch dieser Friede sowohl im eigenen, weil wir unzufrieden sind mit uns selber, mit unserem Selbstwert, mit dem, was wir erreicht haben, mit dem, was wir wollen oder auch nicht erreichen können und oder mit der Frieden in der Familie jetzt. Jetzt ist der Friede ganz besonders angegriffen in diesen Tagen vor Weihnachten. Gibt es besonders viel Streit, ja? Besonders viele Scheidungen, besonders viele Trennungen, besonders viel Hass, weil die Erwartungen zu hoch sind. Und wenn ich bei mir bleibe, dann kann ich im Frieden bleiben. Wenn ich nicht vom anderen Dinge erwarte, die er nicht erfüllen kann, kann ich im Frieden bleiben. Wenn ich vom anderen Dinge erwarte, die er nicht erfüllen kann, bin ich außerhalb vom inneren Frieden. Und dann natürlich auch Friede in der Familie, in der Großfamilie, aber der kein fauler Friede sein darf. Ich darf mich nicht über den Tisch ziehen lassen und mich zwingen lassen, um einen faulen Frieden zu halten, sondern es braucht schon ein ehrlicher Friede. Und der ehrliche Friede heißt, du darfst so sein, wie du bist. Und ich nehme dich in der Tiefe so an, wie du bist. Und dann natürlich der Frieden der ganzen Gesellschaft, jetzt in Österreich, ganz großes Anliegen, und europaweit und weltweit. Und da sehen wir schon, wie stark der Friede gefährdet ist und wie dringend wir diesen Weihnachtsfrieden brauchen. Und wie tief unsere Sehnsucht und unser Sinn, unser irdischer Sinn mit dieser Zufriedenheit, mit dem Frieden zusammenhängt. Ich freue mich auf Ihre Anrufe, auf Ihr Zeugnis, wie Sie den Sinn erleben, wie Sie jetzt die Tage vor Weihnachten erleben, wie Sie auch die Sehnsucht für sich sehen und was Sie gerne beitragen möchten. Liebe Maria, bitte um Bekanntgabe der Telefonnummer.
Für das Studio Wien wählen Sie bitte 01 710 60 16. Von außerhalb Österreichs mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. In unserer Schwerpunktwoche in der Lebenshilfe unter dem Motto Sehnsucht geht es heute um Sehnsucht nach Sinn aus der Sicht Viktor Frankls. Unser Referent ist Dr. Reinhard Pichler. Beginn macht Anna aus Alpbach.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pichler. Ich meine, Sie kennen mich eh schon.
Ja, grüß Gott.
Grüß gut, wissen Sie was, ich bin gerade beim Klettenbruch backen, in einer warmen Küche. Sie wissen nicht, dass ich 45 Jahre Pfarrershelferin war, ein gutes Elternhaus gehabt habe. Vor über 14 Jahren mit meiner Schwester, die war Familienhelferin, haben ein Haus gebaut für die Mutter, weil wir sind bei einem Bauern aufgewachsen. Und wenn eingeheiratet ist und viele Geschwister sind, dann braucht man Platz, wo man hingehen kann, ohne jemanden belästigen. Gell? Da ja. habe ich ein schönes Haus dort und mache alles selber und bin so dankbar und in Frieden. Ich denke sehr mit großer Dankbarkeit auch an das Schwere. Wachsen aber meistens am Schweren. In dem Vorhof war es auch nicht immer einfach. Aber ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet und man kann nur lernen bis zum Lebensende.
Ja, stimmt.
Und wissen Sie was, ich muss sagen, ich bin so dankbar. Und das ist aber ein Geschenk vom Elternhaus, muss ich schon sagen. Das ist etwas, was ich nie vergesse. Und dankbar für alles, dass ich meine ganze Arbeit da komme. Wenn es um und um immer mit Schneeraum um und um wedert, aber ich sage, ich opfer das auf und ich habe jetzt viel Zeit zum Gebet. Und dann sage ich, lieber Herrgott, du weißt, wie feig dass ich bin mit dem Leiden. Lass mich dafür so gesund sein, dass ich alles da tue und stellvertretend viel Bett für alle Runden um mich und für Papst, du gefangen bist, alles.
Ja.
Kranke und gesunde. Und ich bin so dankbar. Und das ist so ein Geschenk. Wissen Sie was, zum Stuhlgang bin ich sogar dankbar, dass ich vom Bett schnell auserkenne, bin ich dankbar,
stimmt,
ich nicht gestolpert bin irgendwo in meinem Hang da hinten und dass ich in den Kellerstern nicht gefallen bin und danke, ich danke. Gott
ganz
sei
schön.
Lob
genau
und
darum
Dank.
Geht's, für alles danken.
Ja, und das hilft dann, echt. Das Danken hilft, verschwanken und loben, zieht nach oben. Das ist ein wahres Wort.
Ja.
So, jetzt höre ich auf.
Sie haben völlig recht.
Wir kennen Schule. Okay. Gut.
Danke, das war wieder ganz wertvoll.
Ich lebe vom Radio, Horeb Maria, Herr, überhaupt nichts anderes. Einmal am Tag Nachrichten, das ist alles. Und ich brauche nichts. Ich bin zufrieden. Gott sei Lob und Dank. Und allen gnadenreiche Weihnachtszeit wünsche. Und das zur Besinnung und wirklich, was man erleben, dass uns das immer mehr bewusst werden, was wir für ein Geschenk haben. Ich habe gerade gehört, dass es in Israel zugeht und um zugeht. Und eins geht so gut und ist so selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich. Danken und bitten, das ist das Allerwichtigste.
Stimmt.
Und staunen lernen, immer staunen über unseren Glauben, das ist das Allergrößte. Okay.
Ja.
Alles Gute und vergeht's gut für Ihre Sendung.
Danke, alles Gute auch Ihnen.
Ja, und wieder Herr Anna. Der nächste Anruf erreicht uns aus Marienkron von Gunther. Bitte schön.
Ja, grüß Gott, ich freue mich,
grüß
aus
Gott.
Marienkron euch zu begrüßen und ich gerade auch die Sehnsucht angesprochen worden. Augustinus sagt zum Beispiel Homo Desiderium Dei. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes oder auch die Sehnsucht nach Gott. Das, glaube ich, passt auch dazu. Und ich kann hier sehr dankbar sein. Ich habe vor ein paar Tagen meinen 83. Geburtstag feiern dürfen in guter Gemeinschaft. Das ist auch ein großer Grund zur Dankbarkeit. Und wenn ich bete, das Vaterunser führ uns nicht in Versuchung, dass die Versuchung ist, glaube ich, für uns, dass man sich nicht mehr freuen kann.
Ja, ja.
Also die sogenannte Arkedia, wie es auch heißt, Traurigkeit, auch Trägheit, auch. Also das ist, glaube ich, die größte Versuchung, sich nicht mehr freuen können und nicht mehr dankbar sein. Da möge ich nicht hineingeführt werden, darum bitte.
Nein. Ja, das ist ganz wichtig, da haben Sie ganz recht. Ja.
Und das Wort Dankbarkeit, gell, im Griechischen Eucharistia, nicht die Eucharistie, da steckt auch das Wort Chara, Freude drinnen. Wenn ich mich gut euch gut freue, dann bin ich auch dankbar. Das gehört eng zusammen.
Ja, stimmt.
Also das ist meine Erfahrung und einfach, ich bin hier dankbar in diesem Haus, wofür Leib und Seele nicht was tun kann. Auch die Stille hier, die ich jetzt auf Weihnachten erfahren kann, ist ein großer Grund für mich, dankbar zu sein. Also schön. Ich wünsche euch auch allen diesen Weg auf Weihnachten hin in Freude und Dankbarkeit.
Danke auch Ihnen und nochmal alles Gute zum Geburtstag.
Vielen Dank, euch auch einen guten Weg weiter, gell?
Alles Gute. Die nächste Frage versuche ich jetzt ungefähr sinngemäß weiterzugeben. Eine Hörerin hat gesprochen von ihrer Schwiegermutter, die immer einen Unfrieden in die Ehe gebracht hat und die ganze Familie damit hineinzieht. Und diese Hörerin sagt, sie ist selber sehr bemüht um diesen inneren Frieden, aber sie merkt, trotz aller guten Vorsätze, im Frieden zu bleiben, wenn die Schwiegermutter das Haus betritt, sie merkt das allein schon an den körperlichen Reaktionen, die sofort da sind, wie sich alles zusammenzieht und wie kommt sie da zu einem inneren Frieden?
Ja, ganz, ganz eine wichtige Frage. Vielen Dank dafür. Wenn jemand anderer, und je näher mir jemand ist, kann ja auch der Partner sein, oder die Kinder in der Pubertät oder auch schon vorher, mich aus meinem Frieden herausbringen, desto mehr bin ich gefordert. Ja, die Übernächstenliebe ist kein Problem. Ja. Wenn der Nachbar 10 Gassen weiter mich nicht mag, dann sehe ich ihn vielleicht, keine Ahnung, einmal in 2 Wochen und das ist mir dann egal. Aber wenn ich weiß, meine Eltern oder meine Mutter ist mit mir unzufrieden, dann ist es schon viel, viel schwieriger. Weil wie stehe ich jetzt dazu? Mache ich jetzt das, was meine Mutter sagt, dann bin ich immer noch Kind und in einer Abhängigkeitsbeziehung und erlaub meiner Mutter, dass sie eigentlich über mich bestimmt. Und wenn sie über, zum Beispiel jetzt, ja, oder den Ehepartner, ja, oder auch die Kinder, wenn die Kinder über die Eltern bestimmen, ist das genauso nicht gesund, ja. Aber bleiben wir jetzt bei der Mutter, wenn ich merke, die Mutter bestimmt über mich ständig und die Mutter hat ständig, mit ihrer Unzufriedenheit, ist sie am Drücker und gibt mir Gas und ich merke, ich kann sowieso nie recht machen. Oder wenn ich alles das tue, was meine Mutter will, dann ist sie halbwegs zufrieden. Und oder die Schwiegermutter, ja, ist ja egal, ja. Es geht ja nur jetzt um das Beispiel, ja. Und man kann ja diese Beispiele auch beliebig austauschen. Und das Wichtige ist jetzt, wenn ich merke, ich muss alles tun, was die Schwiegermutter sagt und ich werde es ja nie richtig machen. Und selbst wenn ich einmal, das werde ich schon mal probiert haben, ich werde alles richtig gemacht haben und werde mich total bemüht haben und trotzdem passt es nicht. Dann muss ich irgendwann einmal mir denken, gut, ich bin ein eigener Mensch. Das 4. Gebot, Ehre Vater und Mutter, ist nicht so gemeint, dass ich mich von den Eltern oder von den Schwiegereltern missbrauchen lassen muss und versklaven lassen muss und ich alles tun muss wie Aschenputtel, wie oder wie Dornröschen und so weiter, wo ich mir denke, das kann es nicht sein, dann darf ich mich abgrenzen. Nicht nur darf ich, sondern muss ich mich abgrenzen, weil die Freiheit des anderen endet dort, wo meine beginnt. Und umgekehrt, meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das heißt, ich muss leben dürfen und die Schwiegermutter und die Mutter und mein Ehepartner und meine Kinder müssen leben dürfen. Jeder darf seine Bedürfnisse, die auch zu Recht sind, haben. Aber, und jetzt ist ganz entscheidend, ja, wenn ich jetzt egoistisch nur auf mich schaue, so wie es vielleicht die Schwiegermutter macht, weil die sagt, nur so wie ich sage, ist richtig, dann ist es eben nicht in Ordnung. Dann kann sie nicht in meine Freiheit eingreifen. Wenn sie aber sagt, versuchen wir was Gemeinsames zu schaffen, einigen wir uns auf was Gemeinsames, so dass es für dich passt und für mich passt, so dass deine Freiheit und meine Freiheit gut zusammengehen, dann ist es gut, weil dann wäre ich nämlich auch wieder gesehen als Mensch. Und dann kann ich auch wieder mit mit dabei sein, dann werde ich auch wieder gehört, dann bin ich auch wieder, also bin ich nicht Sklave, sondern bin ich auf einer gleichen Ebene. Das heißt, nur wenn ich auf einer gleichen Ebene bin, dann ist es in Ordnung, ja, weil ich bin schon eine erwachsene Frau und meine Schwiegermutter ist älter als ich, ja schon, aber die kann deshalb nicht alles bestimmen. Und daher geht es wirklich darum, ist die Ebene gleichwertig und darf ich auch genauso erwachsen erwidern, gilt übrigens auch für Jugendliche, auch die sind zum Teil schon ganz ernst zu nehmen und man kann nicht über sie drüber fahren, weil sonst werden sie sich wehren, wenn sie in der Pubertät sind, weil sie merken, das ist nicht auf gleicher Augenhöhe. Der Pubertierende weiß, ich bin nicht auf gleicher Augenhöhe, ja, aber er hat trotzdem schon Anliegen, die zu Recht sind. Und das Gleiche, wenn ich jetzt bei der Schwiegermutter im Haus wohne, geht es auch darum, dass ich ganz ehrlich auch sage, gut, ich wohne schon in deinem Haus und vielleicht gehört das Haus sogar noch dir und mir gehört gar nichts in dem Haus, aber ich habe trotzdem jetzt das Recht hier zu wohnen, weil ich mit deinem Sohn verheiratet bin und weil ich auch ein eigenständiger Mensch bin, eigenständige Familie habe, Kinder wahrscheinlich habe und einfach mein Leben so gestalten möchte, wie es für mich und für meinen Ehemann, der dein Sohn ist, auch gut ist. Und da möchte ich mir nicht dauernd rein pfuschen lassen. Also, das heißt, Mut zu einem höflichen, aber klaren Bekenntnis, dass sie auch was wert sind und dass sie sich nicht versklaven lassen brauchen und Mut und Vertrauen, dass sie sagen können, ja, ich verstehe, dass du das und das magst, das passt für mich aber nicht, bitte um Verständnis. Ich erfülle nicht alle deine Wünsche. Es geht ja um in dieser Sendung um Sehnsucht, ja, und wenn die Schwiegermutter die Sehnsucht hat, dass die Schwiegertochter Aschenputtel ist, dann muss man halt sagen, ja, das ist eben keine gute Intention, das ist eine böse Intention, macht abhängig. Und daher bin ich nicht zufrieden als Aschenputtel, als Sklavin und bin auch gar nicht dankbar. Wenn ich keine andere Chance habe, werde ich einen Weg finden, ja, dass ich trotz dieser bösen Schwiegermutter überleben kann und dankbar bin, dass ich überhaupt ein Dach über dem Kopf habe und so weiter. Ja, das kann dann schon auch vielleicht notwendig werden, dass ich trotz des Leidens, das ich durch diese böse Schwiegermutter erleben und erleiden muss, einen Weg findet, wo ich trotzdem zufrieden und dankbar sein kann. Aber gut ist die Intention von der Schwiegermutter nicht. Und das darf ich ihr vermitteln. Wenn sie es nicht kapiert und nicht hören will, gut, dann kann ich nichts machen. Aber dann muss ich mich schützen. Und mit meinem Mann, der ihr Sohn ist, sagen, bitte, ich kann da nicht mit. Und schützt du mich auch vor deiner Mutter. Und halt du nicht zu deiner Mutter, sondern halt du zu mir, weil wir zwei sind jetzt ein Fleisch. Und du bist eigentlich von deiner Mutter weggegangen, wie es in Genesis heißt. Der Sohn wird Vater und Mutter verlassen und wird sich an seine Frau binden und die beiden werden ein Fleisch sein. Das heißt, die zwei gehören zusammen. Und wenn der Sohn immer noch sich mit der Mutter verbindet gegen seine Ehefrau, dann verletzt er das Sakrament der Ehe, verletzt er die Liebe zu seiner Frau aufs Schwerste, tut der Mutter nichts Gutes, weil sie ihren Sohn nicht loslässt, weil sie nicht reift, weil sie nicht auch nach der gottgewollten Ordnung und auch nach der natürlichen Ordnung bei ihrem Ehemann ist, sondern sich an den Sohn hängt und von dem Dinge erwartet, die er gar nicht erfüllen kann, weil er muss weg von seiner Mutter. Er muss seinen eigenen Weg gehen, er muss eine eigene Familie gründen oder Priester werden oder einfach als Single in der Welt leben, whatever, ja. Aber auf jeden Fall nicht bei der Mutter picken bleiben. Ohne Loslösung gibt's auch keine Freiheit, ohne Loslösung gibt's auch kein Sehnen hinaus einen tiefen Sinn des Lebens finden. Wenn der Sinn des Lebens ist, nur meine Mutter zu versorgen, dann kann das nicht der einzige Sinn sein, ja. Es kann sein, dass ich es ergibt und dass ich es dann annehme, aber das darf nicht der einzige sein. Dann bin ich weit weg von dem, was Gott eigentlich von mir wirklich wollte. Ja, so wenig dazu. Und ich darf bitten, entweder wieder um ein paar Takte Musik oder um gerne Ihre neuen Anrufe.
Wir haben zwei Hörerinnen in der Leitung aus Deutschland. Zunächst Ingeborg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Ingeborg.
Ja. Hallo?
Bitte, Frau Ingeborg, Sie sind dran.
Ja. Aus Deutschland rufe ich an und Sie hatten eben mit einer Dame gesprochen. Ich habe bloß kurz jetzt auf kurz eingeschaltet und weiß nicht, um was es überhaupt ging. Und da habe ich jetzt Mut gekriegt und habe gedacht, sie hat dasselbe Thema und ich auch, aber mit dem Schwiegersohn. Nicht mit, ja. mit so, der Schwiegersohn ist ja eingezogen und das bestimmt nur mich und versucht seinen Willen durchzusetzen. Und da habe ich das ertragen, denn war ein Enkel geboren und der war noch, mein Mann ist gestorben, der Enkel ist geboren und da war das Verhältnis vorher mit meinem Mann und das Verhältnis trug sich dann über mich über.
Ja.
Und da hat er alles machen können mit mir, was er wollte und dann ist es so weit gekommen, dass wir auseinander, ich habe ja mit unserem Priester hier gesprochen und er hat gesagt, die beiden sollen zusammenhalten, halten sie sich raus. Und da habe ich dann mit meiner Cousine gesprochen und die hat gesagt, am besten raus, sagt, sie sollen ausziehen. Das geht so nicht weiter, du leidest drunter. Sag, ich bin immer auf den Friedhof gegangen, sein Amt und habe bitterlich geweint, weil er nur mit mir Schindluder getrieben hat. Er hatte nur recht und hat mich nur bestimmt, denke ich, das lasse ich mir nicht gefallen. Und je Zorn ist er mit seinem Enkel, mit seinem Kind böse umgegangen. Mhm. Und da habe ich gesagt, das muss auseinander, hat meine Cousine gesagt. Da habe ich gesagt, sie sollen ausziehen. Und ich höre, wo die Mutter Gottes immer erscheint. Und die hat gesagt, wir sollen beten für Russland. In Russland bahnt sich was auf und wir sollen Christen bleiben. Und da habe ich mir Mut gefasst und habe dann meine Tochter angerufen auf Arbeit und habe gesagt, ich möchte Frieden haben mit dir. 7 Jahre war mir böse, sie ist mir 7 Jahre aus dem Weg gegangen. Und der Enkel auch, mein Herz hat geblutet. Ich konnte nicht drüber fertig werden, dass man so böse sein kann.
Ja.
Und da habe ich sie angerufen und da habe ich gesagt, die Mutter Gottes hat gesagt, wir sollen Frieden schaffen. Und wir werden aber auf Widerstand stoßen. Und deshalb, den Widerstand habe ich gekriegt, die war ganz böse und patzig zu mir. Und da sage ich, du, die Mutter Gottes hat das verkündet. Und da wurde es auf einmal freundlicher. Und wir haben es dann jeden Monat einmal getroffen und dann jede Woche zum Kaffee oder zum Mittagessen oder irgendwo, wir beide nur allein.
Schön.
Und es ist Weihnachten geworden und da ist sie mit ihrem Mann hier vorbeigekommen.
Schön.
Und
also freue ich mich riesig.
Frieden, aber es ist immer eine gespannte Atmosphäre jetzt auch. Die sind ausgezogen, es ist besser so.
Ja.
Er ist auch mit seinem Enkel, mit seinem eigenen Kind böse. So, dass sie mich mal angerufen hat, dass er um Hilfe bat. Und da ist der Junge, der hat in Leipzig studiert oder Praktikum gemacht und ist schon auf dem Bahnhof gewesen. Sag ich, komm zu mir. Wir sprechen uns erstmal aus. Und dann ist er hergekommen mit Sack und Pack. Und ist dann mit seinem Freund hat er angerufen und ist dann zu seinen Eltern gefahren und dann war Frieden.
Super.
Und das gespannte Verhältnis ist aber immer und bleibt. Er bevormundet mich, er hat nur recht und wird je zornig. Und über Kirche können wir uns überhaupt nicht unterhalten. Das ist das Gegenteil von mir wie bei Wasser und was anderes. Wir kommen eben nicht zusammen, während ich mich mit anderen sehr gut unterhalten kann. Und er kommt eben aus Berlin. Das ist ein Großstädter, der versteht uns hier nicht in der Provinz.
Yeah.
Und wie soll ich mich verhalten, Herr Pfarrer?
Ja. Also vielen, vielen Dank, dass Sie angerufen haben und vor allem auch, dass Sie eben die Seite der Schwiegermutter beleuchtet haben. Und vielen Schwiegermüttern wird es wahrscheinlich auch so gehen. Ja. Danke wirklich, das war ganz kostbar und wertvoll. Und jetzt, Sie haben es ganz richtig gemacht. Sie haben gesagt, die Jungen sollen ausziehen, damit sie eben nicht ihre Tochter an sich binden, weil ihre Tochter wollte bei diesem Schwiegersohn sein. Ja. Die zweite.
Ja.
Sind ja zufrieden miteinander. Und das müssen, auch wenn es nicht jetzt ganz in ihrem Sinne ist, müssen die zwei trotzdem einen Weg gehen. Und wichtig ist, dass sie als Schwiegermutter für den Schwiegersohn auch beten, dass er Gott findet. Dass
immer.
Er auch seine.
Ich bete schon 25 Jahre, seit mein Mann tot ist. Weil
super.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe auch Scheidungen gehabt mit der Mutter Gottes und mit Jesus am Kreuz. Das alles hängt da jetzt sogar hier zusammen.
Schön.
Und das habe ich niemandem gesagt. Ich habe das meinem Mann gesagt. Der ist ja gestorben. Und ich habe das schwere Kreuz bis zu heute. Ich habe nur Feinde. Ich wohne ja alleine in einem Haus. Das ist ein Betrieb gewesen. Und ich habe das alles meinem Enkel vermacht, weil ich gesagt habe, ich kann ihr das nicht vermachen, wenn sie alles macht, ja, wie der Mann
super.
Will.
Super, aber das passt ja auch wunderbar. Sie haben es ganz gut gemacht. Weil der Enkel ist eh schon jetzt der 20 oder 25 und der kann damit auch was anfangen. Also ich finde, Sie haben das alles gut gemacht. Und wichtig ist, dass Sie sich nicht jetzt erkränken, dass der Schwiegersohn so ist, wie er ist. Das ist ein eigenständiger Mensch, er kommt nicht aus Ihrer Familie und er darf so sein, wie er ist. Beten Sie, dass er einfach gut wird, dass er auch das Gute erkennen kann, dass er Gott erkennen kann und dann sind Sie frei und im Frieden, ja. Und Sie haben gesehen, Sie haben es richtig gemacht, ganz kurz, Sie haben nur gesehen, Sie haben es richtig gemacht, weil die Tochter ist wieder zu Ihnen gekommen. Es gab wieder Kontakte bei Kaffee und bei Mittagessen und sogar zu Weihnachten. Also das heißt, Ihr Weg war richtig, aber bleiben Sie quasi bei Gott und lassen Sie die Jungen einfach Ihren Weg gehen und beten Sie, dass Sie einen guten Weg gehen, dass Sie sich zur rechten Zeit auch bekehren und auch zur rechten Zeit erkennen, dass Sie alles aus Liebe getan haben und auch aus Liebe weiterhin tun werden, ja.
Ja gut, okay. Ich habe den Jungen 9 Jahre behalten.
Super, na super, wir müssen nur Schluss machen, wenn noch andere ran wollen.
Ist so alles, aber der geht nicht mehr in die Kirche, aber jetzt hat er Misserfolge gehabt und ist wahrscheinlich zur Kirche wieder gefunden. Aber meine Tochter geht seit 25 Jahren nicht mehr zum Sakramenten und geht auch nicht.
Nein, aber beten Sie für die ganze Familie, für Schwiegersohn, für die Tochter, für den Enkel, dass Sie wirklich Jesus finden. Und Jesus hat wunderbare Wege, dass er auch Ihnen, Gott wieder nahe, also dass Gott nahe kommt zu Ihnen. Und dass kein Gebet ist sinnlos, kein Gebet bleibt unerhört und Ihr Gebet ist wichtig für die ganze Familie. Alles Gute und frohe Weihnachten, gell?
Und Frau Ingeborg, ich kann Ihnen jetzt versichern, dass auch die ganze Hörerfamilie alle, die vielen Zuhörer, die das jetzt gehört haben, auch für Sie und für Ihre Familie mitbeten werden. Alles Gute und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir gehen jetzt zur nächsten Hörerin, Resi Raser. Bitte.
Grüß Gott, grüß dich, Reinhard.
Ja, grüß dich.
Ich möchte es jetzt gleich bestätigen mit dem Beten. Ich habe jetzt auch mit der Dame mitgeweint. Und mit dem Beten, das möchte ich bestätigen. Und ich möchte auch noch der Dame, die angerufen hat und nicht auf Sendung gehen wollte, weil sie mit der Schwiegermutter, auch noch sagen, dass ich für sie beten werde. Ich weiß sehr gut, was das heißt, eine böse Schwiegermutter zu haben. Ich hatte eine. Ja. Aber jetzt zur Dankbarkeit. Ich möchte ganz einfach sagen, dass ich für alles, was ich in meinem Leben erfahren habe, dankbar bin. Da habe ich lang dazu gebraucht. Ich war mit 12 Jahren vollweise. Habe, glaube ich, nicht mit meinem Leben gehadert. Habe ich mir eingebildet. Wahrscheinlich habe ich das falsch gesehen. Aber als mir dann jemand gesagt hat, dass ihr nicht auf die schiefe Bahn gekommen seid. Ich habe ältere Brüder. Das ist ein Wunder. Das muss ich aber dazu sagen, ich bin in einem Dorf aufgewachsen mit 50 Häusern, 200 Einwohnern. Also da ist schon nicht so einfach, auf die schiefe Bahn zu kommen. Aber trotzdem, nach der Matura bin ich nach Wien gekommen. Da hätte ich alle Möglichkeiten gehabt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass mich die Mutter Gottes und der Herrgott immer wieder zurückgebracht haben auf die richtige Spur. Und heute ist auch schon einmal Brotbacken und so weiter gefallen. Auch für solche Sachen bin ich dankbar. Ich backe, also Kekse backen habe ich heuer abgeschlossen.
Das ist schön.
Ich backe, heuer verschenke ich erstmals mehr, als ich verkauft habe. Es haben sich ein paar Kunden von mir gemeldet von früher. Da habe ich natürlich auch nicht Nein sagen können. Und heute backe ich Brot und thüringische Salzstangen. Ich bin rundum zufrieden und glücklich, trotzdem, dass wir, mein Mann und ich alt sind und trotzdem, dass wir viele Beschwerden haben.
Schön, danke für das wunderbare Zeugnis von dir.
Bitte.
Und alles Gute und ja, frohe Weihnachten.
Gell? Danke.
Danke.
So, wiederhören.
Danke. Grüß dich.
Ein kurzes Zeugnis einer Hörerin, das ich jetzt im Hintergrund aufgenommen habe. Sie meint, es ist oft leichter, in diesem Frieden zu sein und in der Zufriedenheit, wenn man gelernt hat, sich selbst zu vergessen und sich einfach freuen zu können mit den Kindern, mit der Gemeinschaft. Und sie sagt, ihr größter Wunsch ist natürlich auch die Bekehrung der Kinder, aber sie bemüht sich einfach in diesem sich selbst vergessen, so hat sie es genannt, zu leben.
Schön.
Ja.
Ist ja einfach ein schönes Wort, ja. Selbstvergessen heißt, ich schaue von mir weg und schaue auf das Wesentliche, was mir jetzt wichtig ist, ja. Und das ist super, weil damit komme ich auch gar nicht in die Gefahr, ängstlich nachzudenken, was fehlt mir noch alles, sondern Selbstvergessen heißt, ich bin zufrieden, so wie es ist, ja. Wunderbar. her.
So gehen wir nun in die letzte Runde. Noch zwei Anruferinnen auf Sendung und eine Frage, die ich weiterleiten darf. Wir beginnen jetzt mit Silvia aus dem Burgenland.
Hallo?
Ja, grüß Gott, Silvia.
Ich hab mit viel Freude die Sendung gehört, bin beim Keksebacken und habe jetzt extra aufgehört, weil ich einen Beitrag noch geben möchte. Erstens einmal zur Heiligen Beichte. Sie ist das Wunderbarste, was einem geschenkt wurde. Und so, ich war gestern und habe das Geschenk erhalten, dass der Beichtpriester mich wieder hingewiesen hat auf unsere Schutzengel, die uns Gott zur Seite gestellt hat. Wir machen alles selber. Diese selber, ja, immer selber machen. Aber wir sollten unsere Schutzengel bitten und sie schicken, zu denjenigen, mit denen man ein Problem hat, auch mit dem Schutzengel in Kontakt zu treten. Dann haben wir viel mehr Kraft. Und es lösen sich manche Probleme durch das Gebet und unsere Schutzengel auch von selber. Das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, auch mit Familienangehörigen. Und nochmals will ich jedem eine heilige Beichte ans Herz legen. Es ist das Schönste, das Weihnachtsfest zu begehen.
Danke für den ganz wertvollen Beitrag und kann ich nur auch bestätigen aus eigener Erfahrung, auch ich spanne immer wieder alle Schutzengeln ein, weil die einfach viel mehr wissen und viel schneller sind und warum soll ich alles allein machen, wenn ich doch einen Schutzengel habe und wenn wir doch alle einen Schutzengel haben. Also ich kann sie nur 100% unterstützen. Vielen Dank dafür.
Gesegnete Weihnachten dem ganzen Team und auch Ihnen persönlich und der Familie.
Danke auch Ihnen. Alles Gute.
Und jetzt Gertrude, grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Pichler. Ich habe Gutwerde-Geschichte zu bringen. Also ich selbst durfte lernen, sehr, sehr dankbar zu sein, auch für schlimme Situationen. Habe lange dazu gebraucht. Aber die schöne Geschichte, ich durfte einige Jahre am Land verbringen und habe da Bauernfamilie kennengelernt. 10 Kinder, der Vater verstorben, als das Kleinste 1 Jahr alt war, der Älteste 15. Die Mutter musste ganz, ganz, ganz fest ihr Herz in die Hände nehmen und sehr, sehr, sehr stark sein und viel, viel arbeiten, um die Kinder überhaupt behalten zu dürfen. Hat nach außen sehr hart gewirkt. Und die Kinder haben selbst oft geglaubt, na, die Oma ist ja hart, man muss ganz brav sein und streng. Und die Schwiegertochter im selben Haus, die Jungbäuerin, die haben ganz große Probleme miteinander gehabt. Mhm. Und ich durfte dann so Gespräche mit beiden führen. Und zufällig war die Jungbäuerin dann auch, da gibt es so Exerzitien oder so Tage halt für die Jungbauern.
Für die Jungbäuerin, ja, genau.
Und sie hat dann für sich erlebt, dass sie selber ihre Geschichte mitbringt aus ihrer Kindheit. Mhm. Ihr ist nämlich als Kind so gegangen, dass sie also ihrer Mama und in ihrer Familie nichts gut genug gemacht hat. Mhm. Und so sind von der Oma, sage ich, von der Altbäuerin, so du nur kleine Hinweise, Gebete kannst du und das sollte gemacht werden und jetzt ist Zeit dafür. Das hat sie ganz, ganz stark als Zurechtweisung erfahren. Und ich habe dann auch mit der Oma viel geredet und sie hat zum Beispiel, wie die Kinder klein waren, wenn sie weggegangen sind, hat sie jedem ein Kreuzerl gemacht und hat gesagt, kommt's gut wieder heim. Also sie hat nie einen bevorzugt, sondern irgendwas Gutes gesagt. Sie hat so viel Liebe im Herzen gehabt. Und die beiden, also wir haben dann oft gemeinsam miteinander gesprochen. Und was sehr wichtig war, dass die Jungbäuerin einmal überhaupt gesagt hat, ihre Grenze gesetzt hat, du, das und das tut mir weh. Und das hat die Oma ja gar nicht gewusst. Und so ist das Ganze dann wirklich aber viele gute Jahre dann erleben dürfen dort im Haus. Ja, den Beitrag wollte
ganz
ich
schön
bringen.
Also auch friedlich. Danke für das. Und Sie haben es einfach geschafft, wirklich einen Weg des Friedens zu finden als Großfamilie.
Ja.
Und das ist natürlich das Allerschönste.
Ja, ja. Ja. Und die Oma hat so viel Liebe im Herzen und das hat sie aber so versteckt gehabt. Und durch die Gespräche hat man dann gemerkt, ja, was da für Liebe in ihr ist. Und sie musste halt stark sein ihr Leben lang.
Ja.
Und es ist eben dieses, es kommt oft beim anderen anders an, als es ausgeschickt wurde.
Ja.
Und das hilft schon, habe ich mitbekommen, wenn man das merkt, hoppla, jetzt bin ich eigentlich in meinem eigenen uralt verletzt sein.
Ganz genau.
Ja, ja, stimmt, ja. Stimmt. Und so wünsche ich Ihnen von Herzen viel, viel Segen, recht schöne Feiertage und auch allen von der Radio Maria Familie von ganzem Herzen gesegnete Weihnachten.
Danke auch Ihnen und danke für das wunderbare Zeugnis jetzt.
Ja, bitte gerne. Auf Wiederhören.
Wiederhören, Gertrude. Und die letzte Frage darf ich noch weitergeben. Eine Hörerin hat von schweren Depressionen gesprochen und ich habe es herausgehört, irgendwie den Wunsch, gut beten zu können, aber sie schafft nicht mehr als Stoßgebete. Und was geht da, was kann sie da tun?
Genau, also Sie machen es ganz richtig. Wenn Sie schwere Depressionen haben, sind Stoßgebete alles und mehr braucht es auch nicht, weil sonst würden Sie wieder in das Leisten hineinkommen. Wenn man in einer schweren Depression oder mittelgradigen Depression ist, gibt es ein Leistungs- und Erschöpfungsverbot. Man soll nichts tun, was einem wie Leistung vorkommt und man soll nichts tun, das einem eben noch mehr erschöpft. Das heißt, bitte nicht jetzt, dass ich quälen mit einem Rosenkranz alleine, sondern wenn Sie zum Beispiel das weniger erschöpft, beten Sie mit Radio Maria den Rosenkranz mit. Aber nicht alleine sich da durchquälen. Es ist alles gut, so wie es ist. Und wenn Sie auch nur aufs Kreuz schauen und nichts beten können, dann sagt der heilige Franz von Sales, es ist besser auf das Kreuz schauen, kurz zu schauen und ihn nicht zu betrachten, als wie man betrachtet ihn großartig und leidet nicht mit. Sie leiden ja mit und Jesus leidet mit ihnen mit und das ist viel mehr wert, als wenn sie jetzt da hehre und großartige Meditationen über das Leiden Christi machen würden. Ganz einfach, ganz bescheiden, das, was mir Jesus schenkt, das nehme ich an und ich versuche, auch gerade bei der Depression, positiv zu bleiben, positiv zu denken, auch mit Kraft, unbedingt. Dann gelingt es, ja, dass ich rauskomme, schön langsam. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke Ihnen wieder fürs Zuhören, ich danke Ihnen fürs Mitdabeisein. Die Hörerfamilie ist so kostbar, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich war auch wieder bei den vielen Anrufen jetzt spürbar. Danke dafür. Ihnen allen ganz gesegnete Weihnachten, dass Sie wirklich die Gnade geschenkt bekommen, Jesus in Ihrem Herzen aufnehmen zu dürfen, dass er in Ihnen Mensch werden darf, dass er Sie prägen darf. Und wenn Sie ihn in der Krippe dann anbeten, dass, so wie auch in der eucharistischen Anbetung Sie anbeten, dass er Ihnen ähnlich wird und Sie ihm ähnlich werden. Ja? Dass durchs im Anschauen seines Bildes, da werden wir verwandelt in sein Bild. Er kann uns prägen, so wie die Mutter Gottes Jesus geprägt hat, kann Jesus uns prägen, die Mutter Gottes darf uns prägen. Wir sind eins mit Jesus und Maria und das ist so ein Geschenk und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das auch zu Weihnachten erleben dürfen. Alles Gute, auf bald.
Vielen Dank. Das war die Sendung Lebenshilfe in unserer Schwerpunktwoche mit dem Motto Sehnsucht. Ging es heute um Sehnsucht nach Sinn aus der Sicht Viktor Frankls mit Dr. Reinhard Pichler. Zwei Sendungen erwarten uns noch in dieser Woche. Morgen geht es ganz konkret um die Witwe und Ihre Sehnsucht, eine Sendung mit Margarete Profunser-Wieland. Und am Samstag dürfen wir Klienten von der Lebenshilfe Mödling bei uns zu Gast auf Sendung haben und sie sprechen darüber, was sie ersehnen. Bernd Hatter und Klienten der Lebenshilfe Niederösterreich Werkstätte Mödling werden am Samstag zu Gast sein. Die heutige Sendung können Sie gerne noch einmal hören, auf CD bestellen bei unserem Hörerservice unter 01 710 70 72 oder auch auf der Radiothek nachhören bzw. herunterladen auf radiomaria.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Maria Kotzis.